Geschwister, bevor ich beginne, möchte ich noch ein paar Sätze zum Büchertisch sagen. Ich habe nämlich einige Sachen neu mitgebracht, die wir neu aufgelegt haben vom Bibelbund. Und das eine passt, glaube ich, ganz gut zu unserem Thema. Das ist von dem Jürgen Kuberski, der ist jetzt Missionar in Japan. Eigenschaften und Aufgaben der Ältesten. Und der hat einfach mal alle Texte, die über Älteste sprechen, praktisch aufgelistet und jedes griechische Wort aufgezählt und einzeln erklärt, das also vorkommt. So in Tabellenform habe ich das dann aufgemacht. Das könnte als eine ganz gute Ergänzung sein für manches. Dann habe ich hier eine Sache von Bert Ott. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, diese alte exegetische Streitfrage mit 1. Korinther 13. Und das sind also solche Fragen, also da, wo der Bibelbund schon mal sich Gedanken drüber macht, um den Geschwistern eine Hilfe zu geben in einer Auseinandersetzung, beziehungsweise man kann den Gedanken schon mal folgen. Und dann eine sehr wichtige Sache auch vom Spörtchen. Ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Das scheint also ein ganz harmloses Thema zu sein. Das hat es aber sehr in sich. Er geht nämlich dieser Spannung nach von Vorherbestimmung und Evangelisation. Also in einer ganz genialen und einfachen Weise erklärt er das, denn das ist ja doch durchaus eine Problematik, in der wir auch manchmal stehen. Was sollen wir tun, was tut Gott? So viel bloß mal dazu als Vorbemerkung. Nun zu unserem Thema heute Abend. Wir wollen zunächst eine Stelle aufschlagen, und zwar aus dem Philipperbrief, den Anfang vom Philipperbrief. Denn nach biblischer Lehre gibt es in einer Gemeinde drei verschiedene Gruppen von Gläubigen. Und das wird hier so nebenbei in dem Gruß gesagt. Also Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Hier werden ganz nebenbei sozusagen, ja, Paulus strengt sich nicht an, er macht hier keine Lehre extra über dieses Thema, sondern es ist ihm die größte Selbstverständlichkeit, es gibt drei Gruppen von Gläubigen. Zuerst sind da alle Heiligen, die in Philippi sind. Alle Heiligen, das sind also nicht die katholischen Heiligen natürlich, oder irgend sowas, also das sind nicht die Supermen der Gemeinde, sondern das sind die Gläubigen halt. Ja, im Neuen Testament heißen die Gläubigen Heilige, und zwar sind sie es per Definition, weil Gott aus ihnen das gemacht hat. Und dann gibt es offensichtlich von ihnen unterschieden oder unter ihnen, genauer gesagt, die Gruppe der Ältesten, der Aufseher steht es hier, und der Diener. Über Aufseher, Älteste spreche ich morgen Abend und übermorgen dann auch noch. Heute nehmen wir uns also mal die Diener vor. Die Ältesten, die sind so ganz grob gesagt für die Leitungs- und Hirtendienste in der Gemeinde verantwortlich, was nicht ausschließt, dass die natürlich auch praktische Dienste tun. Und die Ältesten vertreten hauptsächlich die Gemeinde nach außen. Aber die Diakone, die Diener, die sind mehr für die praktischen Dienste in der Gemeinde verantwortlich, was aber nicht ausschließt, dass die auch geistliche Dienste tun. Das gibt sozusagen einen bestimmten Bereich, wo sich beides offensichtlich überschneidet. Die Qualifikation für beide Gruppen besteht in einer untadlichen Lebensführung nach den Geboten Christi. Bei Ältesten gibt es eine besondere Bedingung, es dürfen keine Schwestern sein. Diese Bedingung ist bei Diakonen nicht gegeben. Will ich gerade noch drauf kommen und das auch begründen, warum. Älteste, das mache ich jetzt nicht weiter, sage ich jetzt nichts weiter dazu, weil wir dann morgen Zeit haben. Und wir werden uns die Bedingungen für die Diener gleich mal anschauen. Zunächst zum Begriff. Also Diener auf Griechisch Diakonos, das heißt also allgemein Diener, nicht Sklave. Es gibt also im Neuen Testament ein anderes Wort, was häufig gebraucht wird, dass wir Sklaven sind, Sklave Christi Jesu. Ja? Und ich denke, der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Diener ist offensichtlich. Ja? Der Sklave ist jemand, der gekauft wurde oder freigekauft wurde und jetzt einem neuen Herrn gehört. Das ist ja unser Verhältnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Ja? Er hat uns erlöst. Das Wort erlöst bedeutet ja freigekauft aus der Sklaverei Satans. Und wir sind jetzt seine Sklaven. Er ist jetzt unser Herr. Er ist freilich ein sehr guter Herr. Und das ist eine ganz andere Sache. Aber in der Gemeinde gibt es keine Sklaven in diesem Sinne. Da gibt es Diener. Diener, das sind also Leute, die freiwillig Dienste tun. Ein Sklave muss eigentlich. Ja, der hat keine Chance, aber ein Diener tut es freiwillig. Es gibt da noch eine spezielle Gruppe, auch ein spezielles Wort für Diener im Neuen Testament. Das heißt Hyperetes, das meint so mehr den Tischdiener. Aber das ist also praktisch kein großer Unterschied. Wenn man das Wort übersetzen wollte, dann heißt das also dia, konos, dia heißt durch. Ja? Wir haben dias manchmal, ja, da geht also das Licht durch bis an die Wand. Ja? Und dann kann man die schönen Bilder sehen. Und konis, das heißt Staub, aufgewirbelter Staub, vor allen Dingen Kalkstaub. Denkt dran, wenn ihr baut. Also, da geht es nämlich auch um Kalk. Und Kalkstaub, also das heißt, Diakonos, also vom Wort her, von der Etymologie her, bedeutet das einer, der durch den Staub geht. Der sich also nicht scheut, da auch mal durchzugehen und zuzupacken. Der Diener der Gemeinde hat es also auch vom Begriff her hauptsächlich mit den praktischen Erfordernissen der Gemeinde zu tun. Wir schauen uns jetzt zunächst drei Beispiele an aus dem Neuen Testament. Anschließend wollen wir über die Qualifikation von Dienern und Dienerinnen sprechen, dann über ihre Erprobung und schließlich, natürlich, das gehört sich, über den Lohn. Was kriegen die denn dafür? Und die Schrift macht sehr eindeutige Angaben dazu. Also, mein erster Punkt, drei Beispiele aus dem Neuen Testament. Das erste habe ich heute früh schon ein Stück gelesen davon, Apostelgeschichte 6. Hier wird das Wort Diakonos, also Diener, nicht extra erwähnt, aber sehr wohl die Sache. Es geht schon bei dem Diener also um diesen Aspekt der Ordnung in der Gemeinde. Wenn ihr euch erinnert an heute früh, Geist, Gemeinschaft, Ordnung. Ja, da spielt das dann auf einmal eine Rolle. Es müssen bestimmte Dinge auch in der Gemeinde geordnet werden. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger mehrte sich. Der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, steht hier. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Es ist auffällig, als man bestimmte Unordnungen, die einfach ganz normal eingerissen waren, unter den Augen der Apostel, stellt euch das vor, das gab es in der Urgemeinde, als sie diese Unordnungen abgestellt haben, und zwar miteinander, dann waren die Dinge nicht einfach bloß geordnet, sondern das hat offensichtlich eine Wirkung gehabt. Auf das Wort Gottes, und zwar auf die Ausbreitung des Wortes Gottes. Klar, logisch, die Apostel hatten wieder viel mehr Zeit zum Beten. Die hatten wieder Zeit, das Wort Gottes auszuteilen. Sie waren nicht durch andere Aufgaben gebunden, das konnten auch sehr wohl andere machen. Es lässt sich hier sehr viel sagen, das ist nämlich zum Beispiel auch sehr interessant, dass all die Namen hier griechische Namen sind. Ich meine, es hatten zwar Juden manchmal auch griechische Namen, ja, der Jünger Philippus zum Beispiel, ja, Philippus heißt Pferdefreund auf Deutsch. Also die Eltern von Philippus waren keine so besonders frommen Juden gewesen, übrigens. Es war also ein griechischer Name, genauso wie manche deutsche englische Namen ihren Kindern geben. Naja, keine so guten Deutschen, oder? Hat damit nichts zu tun. Nee, aber das war damals eben auch schon so. Aber es fällt schon auf, die Hellenisten wurden übersehen. Das heißt, Hellenisten sind die griechisch Sprechenden. Und die Gemeinde wählt jetzt alles Leute, die griechische Namen haben. Und wo zum größten Teil auch Griechen waren. Ob die jetzt einseitig bloß die Griechen bevorzugt haben und die Juden nicht mehr? Ich glaube es nicht. Aber die Gemeinde war im Frieden darüber, der Dienst wurde getan. Gehen wir weiter. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Einer von diesen Leuten, von diesen genannten hier, das ist der Philippus. Da steht geschrieben von ihm, er aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Ihr seht, der konnte also mehr als durch den Staub gehen. Der konnte mehr als Tische bedienen. Und wahrscheinlich, es war inzwischen ja auch so Verfolgung losgegangen. Und manches in Jerusalem, viele waren zerstreut. Manche Dienste hatten sich auch geändert. Und das heißt, ein Diakon ist nicht auf Lebenszeit Diakon. Es kann sich durchaus da was verschieben im Laufe der Zeit. Er arbeitet jetzt auf einmal als Evangelist. Oder wir finden ihn nochmal im 21. Kapitel von der Apostelgeschichte, Vers 8. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Wir gingen aber in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Hier wird es nochmal direkt betont, ja, das war einer. Und der war in Caesarea, diese neu gebaute Stadt von Herodes Antipas, der hat die, glaube ich, gebaut, ziemlich weit im Norden Israels. Petrus war da durchgezogen, auch mal kam bis dahin, der hatte schon evangelisiert. Philippus hat dann dort evangelisiert, als Evangelist sich sogar dort niedergelassen, wahrscheinlich die Gemeinden in der ganzen Umgebung betreut. Es ist schon interessant, wie viele Gemeinden es in Judäa gab, in der ersten Zeit. In der Bibel haben wir immer nur kleine Andeutungen. Ich habe das ein bisschen beschrieben, wer sich dafür interessiert, in diesem Buch über Jakobus, was da vorne liegt, diese Einzelheiten. Das war für mich faszinierend. Es ist sehr viel mehr passiert, als wir meistens denken. Auch in Judäa. Und Philippus hat also das Seine dazu getan. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, das ist nur ein Beispiel. Weiter, Römer 16, das zweite Beispiel. Römer 16, also das letzte Kapitel im Römerbrief, da schreibt Paulus an die Römer folgende Sätze. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Kenchrea lag neben Korinth. Und es war also, Korinth hatte... Es lag an so einer Landenge und es gab zwei Häfen, einer auf der rechten, einer auf der linken Seite, also einer östlich, der andere westlich. Und der eine Hafen von Korinth sozusagen mit, es war eine kleine Stadt und eine extra Gemeinde, der hieß Kenchrea. Dort hatte die Phöbe offensichtlich in der Gemeinde einen wesentlichen Dienst getan, praktischen Dienst, offensichtlich. Sie gehörte dazu und jetzt erwähnt sie Paulus in seinem Römerbrief, in dem größten Lehrbrief, den er geschrieben hat. Wahrscheinlich war es so, dass die Phöbe den Brief nach Rom geschafft hat. Dass die also sich also aufgemacht hat und damals konnte man das ja nicht einfach in den Briefkasten stecken. Da musste man einen Boten haben, den musste man teuer bezahlen, unter Umständen, und man wusste nicht mehr, ob der zuverlässig ist. Hier war die Schwester gerne bereit, das zu tun. Und natürlich, ja, da kommt eine Frau an, stell dich vor, in der Gemeinde Rom, irgendeine Frau, die behauptet, ich habe hier irgendwas, die braucht dann natürlich ein Zeugnis. Und das stellt ihr Paulus selber aus in diesem Brief. Gebt ihr alles, was sie braucht. Sie ist den Heiligen ein Beistand gewesen. Ja? Auch mir selber. Phöbe, Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Und das waren schon zunächst die drei Beispiele. Ein direktes drittes kommt indirekt vor im nächsten Text, den wir lesen. Das ist jetzt schon die Qualifikation der Diener. Wir haben also erstens gesehen, Apostelgeschichte am Anfang, diese sieben. Wir haben gesehen, beim zweiten Beispiel, wie sich der Dienst von dem Philippus zum Beispiel geändert hat und wie hier die Phöbe auftaucht. So, jetzt lesen wir 1. Timotheus 3. Das ist also der zweite Punkt, die Qualifikation der Diener. 2. Timotheus 3, ab Vers 8. Nee, stimmt das? Entschuldigung, 1. Timotheus natürlich, merke ich auch gerade. 1. Timotheus 3, ab Vers 8. Da wird zunächst einiges über die Ältesten gesagt, wer ein Aufseher nach dem Aufseherdienst hat, da reden wir morgen drüber. Jetzt geht es so los, Vers 8. Ebenso die Diener. Ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass sie aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadlich sind. Ihre Frauen sollen ebenso ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Qualifikation von Dienern. Hier machen die christlichen Gemeinden heutzutage oft einen sehr großen Fehler, dass sie die Qualifikation an ganz anderen Stellen suchen. Wir denken, gerade wenn es um die praktischen Dienste geht, da muss man also in erster Linie danach gucken, natürlich, ob einer nicht zwei linke Hände hat, ob er diesen praktischen Dienst eben auch ausführen kann, aber das steht zunächst hier überhaupt nicht da. Natürlich wird das wohl als selbstverständlich vorausgesetzt, aber die eigentliche Qualifikation befindet sich interessanterweise auf einem ganz anderen Gebiet und gerade auch für die Diener der Gemeinde, nämlich auf dem moralischen Gebiet. Schauen wir uns die Eigenschaften kurz an. Ehrbar steht als erstes. Man kann übersetzen ehrwürdig, nicht ehrwürden. Ja? Das ist was Falsches. Aber ehrwürdig, das bedeutet, dieser Mensch, der zum Diener einer Gemeinde gewählt wird, ausgewählt wird, ist nicht leichtsinnig und oberflächlich. Also es bekehren sich natürlich auch manchmal sehr eigenartige Typen von Leuten. Das ist ganz normal. Aber es kann nicht jeder ein Diener sein. Das heißt, man muss diesen Menschen auch achten können. Der muss in seinem Lebenswandel sich so verhalten, dass er, naja, dass man Achtung vor ihm hat. Nicht, dass man heimlich denkt, oh Mann, was der wieder angestellt hat. Ja. Es darf also niemand für die Gemeinde in Erscheinung treten, egal ob das um praktische Dienste geht oder um andere Dienste, der irgendwo an so einer Stelle, naja, wo die Nachbarn die Nase rümpfen würden. Und wir auch. Man muss so eine Persönlichkeit achten können. Das ist schon bei den meisten der Fall. Ja, hier wollen wir uns also auch nicht Maßstäbe setzen, die also über alles Maß hinausgehen. Das macht die Schrift ja nicht. Zweitens, er darf nicht doppelzüngig sein. Also, das ist ein sehr sprechendes Bild. Also er darf nicht zwei Zungen haben. Das heißt, er erzählt dem einen die Sache so und dem anderen so. So ein Mann, ein Diener, muss Rückgrat haben. Das heißt, er steht zu dem, was er gesagt hat. Er spielt die Leute nicht gegeneinander aus. Das wäre verhängnisvoll. Ehrlichkeit, Geradheit, so könnte man sagen. Ja? Das wird von einem Diener auch erwartet. Drittens, nicht vielem Wein ergeben, steht hier. Interessanterweise, Abstinenz wird nicht gefordert. Er darf schon Wein trinken, aber nicht viel. Und vor allen Dingen, er darf ihm nicht ergeben sein. Ein Sklave des Weins, das gibt es schon. Es kommt noch was dazu. Wer mit Alkohol Probleme hat, der ist meist unzuverlässig. Das wissen die Geschwister, die also besonders in Blaukreuzarbeit, bei uns im Osten hieß das AGAS, also Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren. Die Geschwister, die da gearbeitet haben, haben große Probleme mit denen in puncto Zuverlässigkeit. Die können dir das Blaue vom Himmel herunter erzählen manchmal. Von daher ist das wohl auch ein Grund. Also, dem Alkohol darf man nicht ergeben sein. Nicht, dass ihr natürlich denkt, also ich hoffe, ihr legt die Bibel nicht so, also okay, Wein dürfen wir nicht trinken, trinken wir Schnaps. So. 100 Gramm oder so. 100 Gramm, das wäre also sehr übel. Viertens, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Das heißt, nicht schmutzig, geistig, nicht auf unredlichen Gewinn aus. Liebe Geschwister, wer von der Leidenschaft besessen ist, Reichtum anzuhäufen, wird jede andere Aktivität dem unterordnen. Es soll solche Bücher geben. Ich habe davon gelesen, wie wird man Millionär? Oder so, ja? Und im Prinzip steht da nichts anderes drin. Du musst Tag und Nacht an nichts anderes denken, als nur daran. Mit allen Mitteln wird es dann getrieben. Nein, nicht schändlichem Gewinn nachgehen und schon gar nicht einem Gewinn aus einer unsauberen Quelle. Das kann nicht sein. Versteht ihr? Manche denken, na ja, gut, für die Ältesten, die jetzt das Wort lehren, da darf das natürlich nicht sein. Aber beim Diener, der ein bisschen sauber macht oder mit beim Bau hilft, da kommt das doch nicht drauf an. Es kommt drauf an. Und viele diakonische Werke, die mal gut angefangen haben in Deutschland, es gab mal eine richtige Bewegung von Diakonen, Diakonissen, die kranken genau an dem Punkt. Es stimmt nicht mehr die Moral. Es stimmt nicht mehr das Verhältnis zu Gott. Andere Dinge sind größer geworden, entweder der Alkohol oder die Geldgier oder sonst etwas. Fünftens, das ist auch sehr interessant, er soll das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens, also es gibt schon so etwas in uns, also was der Herr Jesus mal ungefähr so sagt, dass wir nicht die Perlen vor die Säue werfen. Ja, es gibt bestimmte Erfahrungen, die wir manchmal auch mit dem Herrn machen dürfen. In der Gemeinde darf man die schon mal erzählen. Das ist eine gute Sache. Das Geheimnis des Glaubens, dieses Wunder des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das heißt, wenn ich von meinem Glauben spreche, muss ich auch ein gutes Gewissen haben. Auch diese Leute müssen Gläubige sein. Versteht ihr? Die müssen, also wenn sie von ihrem Glauben reden, die müssen dann, auch ihr Gewissen muss ihnen signalisieren, ja, ich glaube das wirklich, ich tue nicht nur so. Diakon ist vielleicht also nicht nur ein Job für mich, sondern das ist eine Sache, die tue ich für meinen Herrn. Er muss die Wahrheit praktizieren mit einem Gewissen, das vor Gott rein ist. Dass ihn niemand hinstellen könnte als Heuchler. Ja, du tust so, als ob du gläubig bist. In Wirklichkeit bist du es ja gar nicht. Ja, so, das darf nicht passieren. Sechstens, er muss Mann einer Frau sein. Das heißt, er lebt also nur mit einer Frau zusammen und mit der ist er verheiratet. Also, wenn er mit einer Frau lebt, dann muss er verheiratet sein. Und wenn er verheiratet ist, dann nur mit einer. Betonung liegt hier auf einer. Und siebtens, er muss den Kindern und dem eigenen Haus gut vorstehen. Haus, das meinte damals auch, also alles, was dran hing am Haus, auch Gesinde oder Sklaven, wenn man die noch hatte, der musste also auch dem ganzen Haushalt gut vorstehen. Ein Mann, der nicht einmal in seinen eigenen vier Wänden Autorität besitzt, wird diese Autorität noch viel weniger in der Gemeinde haben. Vielleicht habt ihr an dieser Stelle schon gemerkt, es geht hier nicht eigentlich bei diesen Diakonen, die Paulus hier im Blick hat, um Geschwister, die jetzt einfach anfangen, dem Herrn zu dienen. Ja? Hier ist also nicht automatisch jeder gemeint, der irgendwie einen kleinen Dienst in der Gemeinde tut. Angefangen, dass man also für den Tisch sorgt, hier zum Beispiel, oder für den Raum sorgt oder sonst etwas. Sondern hier sind offensichtlich solche gemeint, die einem bestimmten Arbeitsbereich vorstehen, einem praktischen Bereich vorstehen. Und deswegen auch diese Qualifikation speziell. Ja. Jeder soll natürlich dem Herrn dienen und soll anfangen. Und wir, wenn wir Jugendarbeit machen, dann bringen wir das den Jugendlichen schon bei. Versuchen das. Ja. Jugend ist die Dienstschar der Gemeinde. Ich habe also mal vor Jahren über die Begründung von Jugendarbeit überhaupt nachdenken müssen. Es gibt manche Gemeinden, ich habe das erlebt in Ungarn, die haben gesagt, ja wieso? Wo steht denn da was von Jugendarbeit in der Bibel? Soll man das überhaupt machen? Und du findest nicht allzu viel, muss man schon sagen. Im Alten Testament einiges, dass die Gemeinde sozusagen für die nächste Generation verantwortlich ist, das betrifft Jugend- und Kinderarbeit allgemein. Im Neuen Testament, da treten mal die jungen Männer auf, aber einmal in einem sehr makabren Dienst, die mussten nämlich eine Leiche rausschaffen aus dem Gemeindesaal und gleich als wieder zurückkam, noch eine. Ananias und Sapphira, oder? Kennt ihr die Geschichte, ja? Das ist eine sehr schlimme Geschichte eigentlich. Und dann kommt ihr nochmal einigermaßen unrühmlich vor, da ist einer eingeschlafen im Gottesdienst. Ich meine, das Einschlafen ist schon wahrscheinlich öfter vorgekommen, aber der saß nun dummerweise gerade im Fenster im ersten Stock. Der ist runtergefallen dabei. Also so sehr viel Begründung für Jugendarbeit haben wir nicht. Also einerseits die praktischen Sachen, die machen sie schon, ja. Die andere Seite, sie sind immerhin dabei. Immerhin, das ist schon was wert. Ne? Und Jugendliche setzen sich auf außergewöhnliche Orte. Man sitzt ja normalerweise nicht auf der Fensterbank. Aber so passiert das halt. Und dem Jungen ist halt da auch geholfen worden. So, es geht, glaube ich, hier um Dienste in der Gemeinde. Also ich würde mir schon denken, der verantwortlich ist für die Kinderarbeit, der verantwortlich ist für die Jugendarbeit, der verantwortlich ist, oder die, für die Kasse oder für den Chor oder so. Ja, das sind keine Ältesten, keine typischen Ältestendienste, das sind eigentlich typische Diakonendienste. Einer, der sich kümmert um die Einteilung, wie hier sauber gemacht wird oder sowas. Das müssen doch nicht die Ältesten machen. Ja, also die ganzen praktischen Dinge, das ist gut, wenn da jemand Verantwortung hat. Und es gibt scheinbar in den Gemeinden neben dem Ältestenkreis so eine Art Diakonenkreis, die sich manchmal miteinander treffen, wo es um entsprechende praktische Dinge geht. Aber es wäre eine Dummheit, wenn die Ältesten sich um jeden kleinen Kram kümmern müssen. Da geht die Zeit so schnell flöten, und man tut dann nicht mehr das Wesentliche, genau wie bei den Aposteln am Anfang. So, drittens jetzt, mein dritter Punkt, die Qualifikation der Dienerinnen. Vers 11 haben wir gelesen, bei Timotheus. Da steht, Frauen, in der Elberfelder, ihre Frauen, sollen ebenso ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Hier sind nicht die Frauen der Diakone gemeint. Aus mehreren Gründen. Es wäre nicht einzusehen, dass zum Beispiel bei den Diakonen eine Qualifikation der Ehefrau gefordert würde, die aber bei den Ältesten gar nicht erwähnt wird. Das wäre also nicht sehr einsichtig. Und zum Zweiten, der Hauptgrund eigentlich, dass ihre fehlt im Grundtext. Steht nicht da. Ja, ich denke, ich hoffe jedenfalls, es ist wenigstens in Klammern in der Elberfelder. Oder steht eine Bemerkung dabei. Also das ihre fehlt absolut. Man müsste übersetzen, die Frauen aber seien und so weiter. Da kommen also die Eigenschaften, die genannt werden. Also, wenn wir jetzt mal den ganzen Abschnitt im ersten Timotheusbrief uns nochmal anschauen, da sehen wir im ersten Teil dieses Abschnitts die Qualifikation der Männer, der Diakone. Im zweiten Teil, also Vers 11, die Qualifikation der weiblichen Diakone. Und drittens, mit einem speziellen Blick, die Qualifikation der Verheirateten. Und das gibt also schon Sinn. Also auch die Gliederung hier, die Einteilung gibt einen Sinn. Zunächst allgemein die Diakone, die männlichen, dann die weiblichen, dann die Verheirateten. Das heißt, wir müssen hier rechnen mit weiblichen Diakonen. Ob man die Diakonin nennt, Diakonisse wäre nicht so richtig. Das erzeugt bei uns eine andere Vorstellung, so mit entsprechendem Gewand und so. Ja, das hat durch die Geschichte was anderes. Es meint einfach Diener, Dienerinnen in der Gemeinde, wie die Phoebe das war, die ausdrücklich genannt wird. Hier hätten wir ein zweites Beispiel. Es ist eigentlich kein Beispiel, sondern Paulus sagt ja offensichtlich, das passiert öfter. Das ist normal, dass es solche Dienerinnen gibt. Und wenn man jetzt am Anfang einer Gemeinde ist und sozusagen in dieser Ordnungsphase diese Dinge eben ordnen muss, älteste Diener, Dienerinnen, dafür sind all diese Qualifikationen gegeben und genannt, damit man nach solchen Leuten Ausschau hält. Ja? Stell dir mal vor, du hast also eine neue Gemeinde gegründet, ja, wer soll denn das jetzt machen? Wen soll ich denn einsetzen, sagte sich Paulus und seine Mitarbeiter oder die Verantwortlichen, die schon in der Gemeinde waren. Ja, wer denn nun? Und deswegen nennt er hier Kriterien. Nebenbei gesagt, da werden wir morgen Abend nochmal drauf kommen, all das sind Kriterien zur Einsetzung von Diakonen oder von Ältesten auch, nicht zur Absetzung von Ältesten. Ich sage da morgen nochmal was ausführlicher drüber, warum? Damit wir hier auch nicht irgendwie in eine falsche Schiene kommen und eine Sache derart überhöhen, wie sie in der Bibel eben gar nicht überhöht wird. Ja? Wir machen das manchmal so in unserem Denken, dass wir ein durchaus biblisches Prinzip festhalten und dieses Prinzip aber dann so hochziehen, dass es völlig unrealistisch ist und im Prinzip niemand mehr sowas tun kann. Das stimmt auch nicht. Wir müssen schon die biblischen Kriterien ernst nehmen, das ist keine Frage. Aber wir dürfen es auch nicht überziehen. Viele Dienste in Gemeinden wurden damals und werden bis heute von Frauen getan. Das fängt an bei, natürlich bei ganz normalen praktischen Diensten wie Tische bedienen, das können natürlich auch Männer machen. Ja, in der Apostelgeschichte am Anfang, da waren das ja Männer. Oder sauber machen oder Kinderarbeit oder Jugendarbeit oder Geldverwaltung oder Chor oder sonst was. Da steht nirgendwo geschrieben, dass es Männer machen müssen. So, jetzt die Qualifikation von Dienerinnen. Erstens, sie sollen ebenso ehrbar sein. Also wenn eine Schwester, auch wenn sie nicht verheiratet ist, könnte das natürlich auch machen, sie soll ehrbar sein. Also man darf dann nicht im nächsten Gottesdienst hören, was die sich die letzte Woche wieder geleistet hat. Als sie da auftrat, meinthalben, irgendwo im Supermarkt. Ja, also das müssen Leute sein, die man achten kann, die man ehren kann. Das gilt natürlich für die Frauen genauso wie für die Männer. Zweitens, nicht verleumderisch. Die Frau darf nicht verleumderisch sein. Beim Mann stand das auch so ähnlich da, nicht doppelzüngig. Das ist ungefähr dasselbe. Ja? Er erzählt dem einen das so, dem anderen so. Hier bei der Frau nicht verleumderisch. Ich habe mal auch nachgeguckt im griechischen Text, da bin ich erschrocken an der Stelle. Hier steht ein Wort im griechischen Text, das lautet Diabolos. Verleumderisch. Kennt ihr das Wort Diabolos? Das ist das Wort für den Teufel. Der Diabolos ist der Teufel. Und wer Diabolos ist, verleumderisch, der tut das Werk des Teufels. Der Teufel, wissen wir, ist der Verkläger der Brüder. Der Verkläger von Gläubigen, der also Gläubige vor Gott anklagt. Ein Mensch, der Diabolos ist, ist einer, der von den bösen Dingen anderer erzählt, zu anderen wieder. Wir Menschen haben eine fatale Neigung, so etwas zu tun, denn unwillkürlich ist es ja so, dass wir selbst dadurch besser dastehen. Wenn ich Schlechtes von jemand anders erzähle, dann soll mein Gegenüber natürlich denken, dass ich selbstverständlich so nicht bin. Eine fatale Neigung, die immer wieder mal durchbricht, das ist gefährlich und schlimm, wenn jemand so etwas tut in der Gemeinde. Verleumderisch. Diese Leute tun das Werk des Teufels. Wir sollten das niemals tun. Von einer Schwester, die diakonische Dienste tut in der Gemeinde, steht als drittes, sie soll nüchtern sein. Nüchtern hat also mehrfache Bedeutung. Es dürfen keine Schwärmerinnen sein. Manchmal neigen Schwestern leicht zu solchen Dingen, zu Übertreibungen, zu gefühlsmäßigen Hochstilisierungen von irgendwelchen Dingen. Ja, vielleicht leichter noch als Männer, es gibt aber immer Ausnahmen. Ja, das ist klar, aber das darf nicht passieren. Leute, die also unnüchtern sind, die nicht einen nüchternen, klaren Blick auf das Wort Gottes haben, auch die Schwestern, ja, die sollen keine Dienerinnen sein. Also ich denke, es geht schon mehr um so einen gewissen Verantwortungsbereich, dem sie vorstehen. Da kann man keine unnüchternen Leute gebrauchen. Ja, denn die könnten durch ihren Einfluss, den sie in der Gemeinde haben, einen ganzen Teil der Gemeinde unnüchtern machen. In ihrem Bereich, wo sie eben Einfluss haben. Und das darf nicht sein. Die anderen müssen natürlich auch nüchtern sein, auch die Ältesten, da werden wir morgen davon sprechen. Aber hier eben auch bei den Frauen. Und natürlich die andere Seite, das bedeutet nüchtern auch mäßig im Weingenuss. Sie dürfen sich überhaupt nicht leicht berauschen lassen. Vielleicht war das ein Problem in der damaligen Zeit. Irgendwo steht das mal, ich habe die Stelle mir jetzt nicht aufgeschrieben, dass auch die alten Frauen ja nicht viel Wein trinken sollen. Wahrscheinlich war das irgendwie in der damaligen Zeit eine ziemlich starke Versuchung. Müsste irgendwo bei Timotheus, denke ich, auch stehen, ne? Am Schluss, ersten oder zweiten. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal suchen. Also nüchtern. Auch die Schwestern. Und schließlich, viertens, die vierte Qualifikation von Schwestern, treu in allem. Naja. Wenn wir jetzt diese Reihe der geforderten Qualifikation bedenken, dann wird die Reihe derer, die überhaupt in Frage kommen, schon bedenklich kurz. Und dann übertreibt das der Apostel Paulus noch, oder? Da fügt er noch eine Prüfung hinzu. Also, Vers 10, guckt es euch mal an. Lasst sie aber auch zuerst erprobt werden. Dann lasst sie dienen, wenn sie untadlich sind. Ich dachte, oh Mann, wo wollen denn unsere diakonischen Werke heutzutage ihre Mitarbeiter herkriegen? Wenn die so einen Maßstab anlegen, lasst sie erstmal erprobt werden. Aber das ist ein göttlicher Grundsatz von beträchtlicher Wichtigkeit. Wer dienen will, und hier merken wir es schon, das geht nicht darum, dass man überhaupt mal einen Dienst in der Gemeinde tut. Denn die Erprobung besteht ja gerade darin, dass man Dienste in der Gemeinde tut. Also anfangen muss, bevor man Diakon ist. Ja? Es gibt also eine ganze Masse Dienste, die wir alle tun, hoffentlich, an irgendeiner Stelle, wo wir zupacken und ganz normal was machen, mit größter Selbstverständlichkeit vielleicht. Ja? Und darin zeigt sich ja unsere Erprobung dann auch. Wenn jemand fragt, sollte man dem jetzt die Verantwortung für diesen Bereich übergeben. Also lass sie dienen, wenn sie erprobt sind. Wer es dienen will, muss sich schon bewährt haben. Und das Ergebnis der Bewährung muss lauten, untadlich. Ihr braucht jetzt keine Angst zu haben, dass untadlich heißt nicht fehlerlos. Heißt nicht absolut vollkommen. Ich sage es jetzt mal praktisch den niedrigsten Level für untadlich. Das ist der, wenn deine Kinder in der Schule sind und nach Hause kommen und keinen Tadel mitbringen, dann sind sie untadlich. Versteht ihr? Das heißt nicht, die sind also die Musterknaben schlechthin. Aber das müssen Leute sein, die man nicht öffentlich wegen irgendeines bekannten, bestimmten Verhaltens tadeln muss. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, also es gab eine Klasse, da hatte ich im Betragen eine sehr schlechte Note. Jedenfalls in den Augen meines Vaters. Für mich war das noch nicht so ganz schlimm. Aber wir hatten uns dann also eifrig geprügelt im Schulhof. Wir hatten also Geschichte gespielt, Liga gegen Union. Liga, das waren die Katholiken, Union, das waren die Evangelischen, war ich natürlich. Wir waren oft unterlegen, aber trotzdem, wir haben uns wacker geschlagen. Und dann, ich weiß noch, irgendwann, da habe ich mich geprügelt mit jemandem, das war so, ja, so ernst haben wir es auch nicht genommen, es war wie so ein Kräftemessen, aber da lag ich eben gerade auf einem drauf und spürte dann, wie der Lehrer mich hochlupfte am Hosenboden und so, oh, das ja, da gab es eine schlechte Note im Betragen. Das wäre also nicht das, ja, da war ich also sehr aufgefallen, in einer Weise, wie man eigentlich nicht auffallen sollte. Das wäre also nicht untadlich gewesen. Aber wir wollen es nicht zu hoch schrauben. Ja? Untadlich heißt nicht fehlerlos, auch in der Bibel nicht. Aber man darf nicht einen öffentlichen Tadel aussprechen dürfen gegen so jemand, weil er dafür bekannt ist, dass er das Finanzamt betrügt, um ein Beispiel zu nennen. Ja? Weil er dafür bekannt ist, dass er laufend die Arbeitgeber wechselt. Weil er dafür bekannt ist, dass er sich durchschlaucht, kennt man diesen Begriff hier? Also auf Kosten von anderen lebt. Sich durchfrisst bei anderen, ja, oder so auf Kosten des Staates lebt. Solche Leute dürfen das nicht sein. Untadlich. Diakon oder Diakonin in einer Gemeinde zu sein, ist nicht so sehr ein Amt. Ich möchte jetzt nicht vom Amtsverständnis sprechen, dass dann einfach durch einen anderen Amtsträger ersetzt wird, sondern es ist ein Dienst. Die Schrift redet viel stärker von Dienst, den man ausübt, für den man dann auch verantwortlich ist. Dieser Dienst erstreckt sich hier hauptsächlich auf den praktischen Bereich, schließt aber den Dienst am Wort nicht aus. In bestimmten Bereichen auch nicht für Schwestern. Natürlich tun das die Schwestern auch in der Kinderarbeit oder in der Jungschararbeit oder so. Ich denke jedenfalls, ihr seht das auch so. Bei Brüdern in der Gemeinde, selbstverständlich, schließt es nicht aus. Ja, ein Diakon heißt nicht, du, das ist nichts für dich oder so. Sondern wir haben es ja gesehen, das kann sich wirklich überschneiden. Dienst als Diakon, für den Dienst als Diakon braucht man neben der fachlichen Begabung vor allen Dingen eben diese moralische Qualifikation. Der Dienst ist freiwillig, aber er kann auch jemand verwehrt werden. Zum Beispiel, wenn einer sich tadelnswürdig verhält. Es wäre also ziemlich eigenartig, wenn der Kassierer nicht mit Geld umgehen kann. Wa? Ich meine, wir haben da zwar ein sehr unrühmliches Vorbild in der Bibel, sogar bei den Jüngern, aber es ist in dem Sinne ja kein Vorbild, dass man das nachmachen soll. Aber das wäre ein wirklich tadelnswürdiges Verhalten. So einer müsste natürlich auch abgesetzt werden. Der Herr Jesus hat das aus einem anderen Grund nicht getan, weil sich hier eben auch die Schrift erfüllen musste. Es gibt keine Ordination, sondern Menschen werden von Gott in den Dienst gerufen. Aber leider sind nicht alle dem Ruf gehorsam. Und manche sind vielleicht auch nicht diensttauglich, wegen der fehlenden moralischen Qualifikation. Zum Schluss der Lohn. Der Lohn des Dieners, der ist reichlich bemessen. Das ist interessant. Erstens, da steht hier Vers 13, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Es ist nicht leicht zu erklären, was meint eigentlich die Stufe. Also das meint doch nicht die Stufe im Gemeindegebäude, wo dann sein Name dran steht oder wo er sich dann draufstellt. Aber es scheint doch irgend so was zu sein. Ich denke, am vernünftigsten ist wohl die Erklärung, die sagt, er erwirbt sich eine Vertrauensstellung in der Gemeinde. Und das ist so, offensichtlich. Die gut gedient haben, die haben Vertrauen. Und da kommen dann auch Leute zu ihnen, ohne dass sie das gesucht haben. Man merkt, ja, das ist ein vertrauenswürdiger Mensch. Den kann ich aufsuchen, vielleicht sogar mal in einer seelsorgerlichen Frage, obwohl der sonst bloß ein Praktiker ist. Er ist geistlich angesehen und hat bestimmt, also manche Ausleger sehen es auch so, hat bestimmt auch eine gute Aussicht, was mal den Lohn vor dem Richterstuhl des Christus betrifft. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Belohnung. Andererseits, was mir noch viel besser gefällt, was auch leichter zu erklären ist, nebenbei gesagt, ist, jemand erwirbt sich viel Freimütigkeit im Glauben. Also Freimütigkeit heißt so viel wie Mut, Zuversicht, Freudigkeit. Vielleicht können wir es so sagen, und ich denke, das gilt wieder für alle, auch für die, die gerade anfangen, dem Herrn in irgendeiner Weise zu dienen, oder die fragen, habt ihr was für mich, ich möchte gern dem Herrn dienen. Manchmal soll man das auch machen. Kann man ruhig den anderen fragen in der Gemeinde, oder die Ältesten fragen, oder wie, ja, ich bin gerne bereit. Es kommt dann schon automatisch, dass man Dienste tut. Wenn ich mein eigenes Leben angucke, war das auch eigentlich immer so. Gerade als ich aus der Sonderschule rauskam. Irgendwie hat sich das einfach so ergeben, dass ich selbstverständlich mitgemacht habe als Helfer in der Sonderschule. Und dann kam eins nach dem anderen dazu. Ich hatte immer Angst, oh Mann, die können mich vielleicht gar nicht brauchen. Ich hatte echt immer Dampf vor jedem neuen Schritt. Und irgendwie hat es der Herr wahrscheinlich so gemacht, dass ich jeden Schritt gehen sollte. Und er hat mich dadurch geführt, dass ich gemerkt habe, was dann meine Gabe ist und wie ich dem Herrn dienen soll. Wer dient, wird zuversichtlich und freudig im Glauben an seinen Herrn. Wer aber nicht dient, sollte sich nicht wundern, wenn ihm Glaubensmut und Zuversicht fehlen. Wenn er in seinem Leben gerade mal so dahin vegetiert als Gläubiger. Wer dient, erwirbt sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben. Also dadurch, dass du praktische Dinge tust, zum Beispiel, wächst du im Glauben. Stell dir das vor. Indem du dem Herrn dienst, mit deinen Händen, deinen Füßen oder wie auch immer, wächst du im Glauben. Bekommst du Freimut, Mut, etwas zu wagen mit dem Herrn. Das sind also Dinge, die sieht man nicht so offensichtlich, aber das ist die Belohnung. Und vielleicht kennt ihr auch Leute, die dem Herrn eben nicht dienen. Wo man immer so, wenn man die sieht, so ein bisschen Angst hat. Oh Mann, geht das gut mit denen überhaupt. Ja, die dranbleiben und so, ne? Bei welchen, die dienen, hat man diese Sorge kaum. Scheint so, als ob die von ganz alleine wachsen. Leute, was ist das für eine Chance? Für alle. Auch wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, einen größeren Verantwortungsbereich hat. Manchmal macht das Gott so. Und bei manchen ergibt sich da eins nach dem anderen ganz automatisch. Was für eine schöne Sache, dem Herrn zu dienen. Gibt noch mehr. Das ist eine andere Stelle. Und zwar 1. Korinther, ich lese noch zwei Stellen vor, da bin ich schon am Ende jetzt. 1. Korinther 16, ab Vers 15 und Vers 18. Also 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas. Das ist der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für den Herrn gestellt haben. Hier wird ein anderer Diakon erwähnt, ja, Stephanas. Die haben sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Es könnte sein, dass der jetzt sein Haus zur Verfügung stellt, zum Beispiel, für einen Hauskreis. Ist durchaus ein Dienst. Er mitwirkt und sich abmüht. Also, das ist die andere Seite bei dem letzten Wort, sich abmühen. Ich komme da nochmal drauf, morgen, denke ich. Ich kann es nicht verhindern, ich muss es euch sagen. Wisst ihr, der Dienst für den Herrn, der artet manchmal in Arbeit aus. In richtige, harte Arbeit, sodass man für richtig geschlaucht ist am Schluss. Kaputt von der Arbeit. Für den Herrn. Ja, doch. Vers 18. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt durch ihren Dienst. Wie schön ist das. Und dann steht, erkennt nun solche an. Das heißt, der Lohn der Diener besteht in der Anerkennung auch der Geschwister. Hier ermahnt Paulus extra, dass man es tun soll. Und es gibt noch eine tollere Sache. Das ist also der Spitzentext, will ich sagen. Der steht im Johannesevangelium, Kapitel 12. Vers 26. Wir Menschen haben ja manchmal Angst. Wir kommen zu kurz. Wir werden zu wenig gelobt. Und ich habe das mal gehört, das soll ein schwäbisches Sprichwort sein. Wie war das? Nicht getadelt ist genug gelobt. Also auf Schwäbisch kann ich das nicht ausdrücken, ja? Stimmt das? Ist das richtig? Also offensichtlich, ja? Und wir lächzen ja doch nach Lob. Ja, wir freuen uns, wenn jemand mal was Gutes über unseren Dienst sagt. Und stellt euch hier vor, was hier steht. Der Herr Jesus sagt, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Das ist okay. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Auch okay. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Stellt dir das vor. Du fängst an, Jesus zu dienen. In deiner Gemeinde oder wo du auch bist. Gott wird dich ehren dafür. Der Vater im Himmel, der hat eine Fülle an Ehre für dich bereit. Stell dir das vor. Dir, der einfach ganz normale Dienste tut, der immer noch manche Macken hat, weißt du selbst am besten. Ich weiß es ja auch von mir. Der Vater wird ihn ehren. Was ist das für eine Ehre? Da ist also der Sieger bei einer Olympiade gar nichts dagegen. Der Vater wird ihn ehren. Lohnt sich's nicht, dem Herrn zu dienen? Fang einfach an. Irgendwann wird sich herausstellen, du kannst gebraucht werden für einen bestimmten größeren Verantwortungsbereich. So fängt der Herr an, uns zu gebrauchen. Und so dienen wir dem Herrn. Ja, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. So wie es steht im Psalm 100, glaube ich. Möge der Herr euch und uns allen das schenken.